SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin, ich bin Sabine Schütze. Rund 20 T-Shirts hat jeder bzw. jede einzelne von uns im Kleiderschrank. Eigentlich mehr als wir brauchen und in den seltensten Fällen sind die guten Stücke nachhaltig produziert. Dabei ist das möglich und wie das geht, das habe ich mir von zwei Praktikern erklären lassen. Und zwar von Nicole Pelicke und Helmi Abulaisch. Frau Pelicke leitet das Biomodelabel People Wear Organic. Herr Abulaisch ist Geschäftsführer der Sekem Farm in Ägypten, mit der das Modelabel zusammenarbeitet. Außerdem widmen wir uns der Umwelt in der Ukraine, die unter dem Krieg massiv leidet, Kindern in Rumänien, denen Tiere am Herzen liegen und vorher noch der Windkraft. Windenergie an Land. Sie ist unsere wichtigste Energiequelle, hat zuletzt mehr als ein Viertel unseres Stroms erzeugt. Und damit das klappt, braucht es viele Windräder. Knapp 29.000 stehen aktuell in Deutschland. Für die einen sind sie saubere Stromerzeuger, für andere eine Beeinträchtigung der Landschaft. Für oder gegen Windkraft gibt es durchaus eine Reihe sachlicher Argumente. Aber es gibt auch etliche bewusst falsche Fakten. Und die werden gerade derzeit im Wahlkampf gern verbreitet. Katha Jansen aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima hat sich die Desinformation zur Windkraft genauer angeschaut.
Im aktuellen Wahlkampf positioniert sich die AfD vehement gegen Windkraft.
Wir reißen alle Windkraftwerke nieder! Nieder mit diesen Windmühlen der Schande!
Und wenn man online zur Windkraft recherchiert, dann findet man auch zahlreiche Videos oder Postings mit vermeintlich krassen Gegenargumenten. Einige davon finden sich auch im Wahlprogramm der AfD wieder. Nur, sie sind wissenschaftlich nicht belegbar. Es sind Falschinformationen. Julius Schmidt arbeitet für das Dialogforum Energiewende und Naturschutz, ein Gemeinschaftsprojekt von BUND und NABU. Er hat ein Beispiel.
Ein Klassiker ist da, dass durch den von Windenergieanlagen erzeugten Infraschall Menschen krank werden. Da muss man ganz klar sagen, dass es keine wissenschaftlichen Publikationen gibt, die das belegen, dass es so ist.
Diese falschen Informationen werden bewusst in die Welt gesetzt und dann teils mit Absicht, teils aus Unwissenheit weiterverbreitet. Warum es ausgerechnet rund um die Windkraft besonders viel Desinformation gibt, dazu hat Dr. Kevin Winter von der Uni Hohenheim eine Theorie.
Also das eine ist, worauf die fossile Industrie, konservative Thinktanks, die solche Falschinformationen verbreiten, worauf die sozusagen ihren Schwerpunkt setzen. Gleichzeitig ist es natürlich schon was, was sehr präsent ja natürlich auch ist im Landschaftsbild. Also die Leute kriegen das sehr stark mit auch, wenn bei ihnen sowas gebaut wird. Und es ist natürlich auch was, was zumindest in den letzten Jahren sehr stark von der Regierung auch vorangetrieben wurde. Und was eben häufig dann auch eine Rolle spielt in dieser Ablehnung ist, dieses grundsätzliche Misstrauen auch gegenüber der Regierung oder politisch Verantwortlichen.
Kevin Winter hat dazu geforscht, wie sich diese falschen Infos zur Windkraft verbreiten und wie viele sie glauben. Ergebnis: Über ein Viertel der Befragten stimmt einer Vielzahl von Falschinformationen zu. Verbreitet werden die Inhalte auf verschiedensten Kanälen, erklärt Julius Schmidt vom BUND.
Social Media ist da sicherlich ein ganz großer Punkt. Es geschieht auch viel über organisierte Bürgerinitiativen, die sich bei den etwaigen Dachverbänden mit Informationsmaterial versorgen können und gewisse RednerInnen, die da dann auch zur Verfügung gestellt werden.
Trotz weit verbreiteter Falschinformationen glaubt Julius Schmidt, dass es noch Potenzial gibt, viel mehr Menschen in Deutschland von den Vorteilen der Windkraft zu überzeugen.
Einmal wäre das wahrscheinlich eine finanzielle Beteiligung und der zweite Punkt ist, dass die Menschen beim Planungsprozess schon mit reingenommen werden, um dann gemeinsam dieses Projekt zu gestalten.
Gemeinsam etwas gestalten mit den Menschen vor Ort und mit Rücksicht auf die Umwelt. Das ist auch das Prinzip der Sekem Farm. Vor fast 50 Jahren, 60 Kilometer nordöstlich von Kairo gegründet, setzt diese Initiative auf eine biologisch dynamische Landwirtschaft. Und weil diese Art zu wirtschaften Kohlendioxid speichert, können die Bauern ihr Einkommen mit CO2-Zertifikaten aufbessern. Ein Modell, das überzeugt. Und zwar nicht nur die Bauern, sondern auch einen wunderschönen langhalsigen Vogel, nämlich den weißen Reiher.
Der Freund des Bauern, so nennen sie ihn hier. Er kommt nur, wenn der Boden gesund ist. Und das ist bei Bauer Mohammed, Allah sei Dank, endlich wieder der Fall. Seine Minze gedeiht prächtig. Noch vor 2 Jahren war sein Boden vom Kunstdünger ausgelaugt, seine Pflanzen durch Pestizide hoch mit Schadstoffen belastet. Dazu kamen in den letzten Jahren dann auch noch die Dürren.
Mit dem Klimawandel haben sich unsere Jahreszeiten geändert. Wir haben mittlerweile nur noch einen ausgedehnten Sommer und Winter. Der Frühling und der Herbst sind verschwunden. Ich kann viele Pflanzen nicht mehr anbauen, weil die Hitze sie umbringt. Und es gibt noch ein anderes Problem. Die Preise für Dünger haben sich drastisch erhöht. Für meine Minze brauche ich eigentlich 6 Säcke Dünger im Jahr. Von meinem Verband habe ich nur einen bekommen und die anderen 5 musste ich teuer kaufen, im Laden oder auf dem Schwarzmarkt. Also brauchte ich dringend eine biologische Alternative.
Wie ihm geht es immer mehr Bauern in Ägypten. Doch bislang waren alternative Methoden zu teuer. Sein Weg führte ihn daher nach Kairo, zu Sekem. So wie mittlerweile tausende andere Landwirte auch. Hier können sie sich beraten lassen und eine Zertifizierung nach biologisch-dynamischen Standards erhalten. Um den Umstieg auf Biolandbau zu erleichtern, sollen die Bauern für nachhaltiges Wirtschaften finanziell belohnt werden. Mit sogenannten Carbon Credits können sie zusätzliches Geld verdienen. An der Heliopolis-Universität für nachhaltige Entwicklung wurde dafür jahrelang erforscht, wie sich Biolandbau auf die Bodenqualität auswirkt und Kohlenstoff aus der Atmosphäre gespeichert werden kann.
Carbon Credits heißt CO2 sparen mit Hilfe der Arbeit auf der Farm. Wenn du Biobauer bist, heißt das, du speicherst CO2 in deinem Boden. Wenn du Bäume pflanzt, heißt das, du speicherst CO2. Wenn du erneuerbare Energien nutzt, heißt das, du sparst CO2. Mit unserem neu entwickelten Standard kann man errechnen, wie viel Tonnen CO2 du auf deiner Farm einsparst. Damit kannst du dann ein Zertifikat erhalten und es auf der ganzen Welt verkaufen. Das generiert extra Einkommen für die Bauern.
Mohamed hat das umgesetzt. Sein Unkraut verbrennt er nicht mehr, sondern macht daraus nun Kompost zum Düngen. Er pflanzt Bäume und hat eine Tröpfchenbewässerung angelegt. Seine Zertifikate werden dann an ägyptische Firmen oder auch auf dem Weltmarkt verkauft. Mohamed ist ein Klimaheld. Zwar hat es mehrere Jahre gebraucht, seinen Betrieb umzustellen, aber die Qualität seiner Minze ist so gut wie noch nie. Und sein Bewusstsein hat sich verändert.
Jeder von uns hat eine große Verantwortung und kann eine große Rolle spielen im Kampf gegen den Klimawandel. Wir können etwas zur Lösung beitragen, ohne dass unser Land dafür viel Geld ausgeben muss. Mit unseren Taten können wir unser Land und unsere Umwelt sauber machen, damit unsere Kinder eine sichere Zukunft haben.
Als Pionier in seinem Dorf konnte er bereits seine Nachbarn überzeugen.
Das war ein Beitrag von Jennifer Müller, einer Nano-Fernsehkollegin, die uns gerade mal mit nach Ägypten zur Sekem-Initiative genommen hat. Dort werden nicht nur Kräuter und Lebensmittel angebaut, sondern auch Baumwolle. Sie ist die am häufigsten verwendete Naturfaser in der Textilbranche, weil sie weich, knitterarm und pflegeleicht ist. Etwa 25 Millionen Tonnen werden jährlich geerntet. Nicht mal 2% dieser Menge stammen allerdings aus ökologischem Anbau. Und das, obwohl der massenhafte konventionelle Anbau in Monokultur mit einem extrem hohen Pestizideinsatz und enormem Wasserverbrauch verbunden ist. Wie viel nachhaltiger Biobaumwolle sein kann und die daraus hergestellte Kleidung, darüber habe ich mit Helmi Abulaisch von Sekem gesprochen und mit Nicole Pelleke vom Biomodelabel People Wear Organic. Sie leitet das Unternehmen, das unter anderem mit Sekem zusammenarbeitet und dessen Damen- und Kinderbekleidung wir zum Beispiel bei Alnatura kaufen können.
Global, das Gespräch.
Helmi Abulaisch, Sie führen die Sekem-Initiative weiter, die Ihr Vater 1977 bereits gegründet hat. Sekem gehörte mit zu den ersten, die Baumwolle ökologisch anbauten. Herr Abulaisch, was macht Ihre Baumwolle nachhaltig?
Die Baumwolle, die wir in Sekem in Ägypten hier anbauen, ist, außer dass es natürlich eine ganz außergewöhnlich gute Qualität an Baumwolle sowieso schon ist, dadurch, dass sie biologisch bzw. sogar biologisch dynamisch angebaut wird, eine Baumwolle, die in vieler Hinsicht sehr sorgsam mit unseren Ressourcen umgeht. Das eine ist, wenn man normalerweise Baumwolle anbaut, dann hat man früher und auch heute im Konventionellen viele Pestizide benutzt, um sich zu schützen vor Baumwollraupen, Baumwollfliegen und allen möglichen Insekten, die dann großflächig auf diese Baumwolle ausgesprüht wurden. Und natürlich dann nicht nur die Baumwolle getroffen haben, sondern eben auch die Bauern und die Tiere um die Felder herum. Und das ist schon mal eines der Sachen, die wir jetzt beobachten, dass sich das wirklich sehr gut auf die Gesundheit und auf die Biodiversität und auf alles auswirkt, dass wir in den Gebieten, wo Biobaumwolle groß angebaut wird, eine Verbesserung in der Hinsicht haben. Das andere ist, dass wir weniger Wasser brauchen. Ägypten lebt in Wasserarmut. Das heißt, wir haben nicht genug Wasser, um uns selbst zu ernähren. Und daher geht es eigentlich letztlich darum, jeden Tropfen Wasser einzusparen, den man sich einsparen kann.
Wie sparen Sie das Wasser?
Das ist natürlich ein gesunder, lebendiger Boden voll mit organischer Masse und Mikroorganismen, hält das Wasser viel besser als ein mehr toter, sandiger, steiniger oder was auch immer für Boden mit Kunstdünger gefüttert. Und dann hat man weniger Verlust durch Verdunstung und durch das Wasser, was nach unten verloren geht. Das ist das, was man in wissenschaftlichen Arbeiten hier nachgewiesen hat, dass das eben je nachdem Standort bezogen dann 20-40% weniger Wasser pro Biomasse oder pro Produkt am Ende ist.
Nun haben wir es ja so, dass die Nachfrage nach Biobaumwolle deutlich größer ist als das Angebot tatsächlich. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass trotzdem kaum Biobaumwolle angebaut wird?
Das erste und ich glaube für alle einsichtigste Argument ist natürlich, dass die biologisch hergestellte Baumwolle am Ende im Regal teurer ist als konventionell hergestellte Baumwolle. Und das ist so genau wie bei den Lebensmitteln, wo wir ja die gleiche Situation haben. Jeder weiß, dass biologisch hergestellte Lebensmittel gesünder für uns sind, besser für die Umwelt und so weiter, aber sie sind teurer. Und das führt dazu, dass es nur eine kleine Nische ist, die wir damit besetzen können, nämlich je nachdem weltweit 2%, in einigen Ländern 6%, in anderen viel weniger. Das heißt also, 98% der Menschen, für die ist der Preis wichtiger als die Qualität.
Wie kriegen Sie das hin, die Bauern, die mit Ihnen zusammenarbeiten, davon zu überzeugen?
Wir haben zwei von diesen Möglichkeiten bis jetzt selber erprobt und erfolgreich erprobt. Das eine ist, man hat einen verlässlichen Partner wie People Organic, mit dem man sich langfristig abspricht, mit dem man Produkte entwickelt, Mengen plant im Voraus, so dass man dann auch wirklich einen Vertrag machen kann mit so einem Bauern. Die andere Möglichkeit, und das ist die, die wir jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, erst wirklich entwickelt haben, ist, was kann ein biologisch dynamischer Bauer eigentlich einsparen, zum Beispiel, indem er statt, dass er Kohlenstoff aus seinem Boden, aus seinen Pflanzen in die Atmosphäre abgibt, stattdessen Kohlenstoff in seinen Boden aufnimmt, in seine Pflanzen aufnimmt oder im Kompost eben die Methanemissionen verhindert. Was ist das für eine Ökosystemdienstleistung, die er da leistet? Wie kann man die honorieren, um damit den Preisunterschied auszugleichen? Das haben wir geprüft für Ägypten. Und in der Tat hat sich herausgestellt, dass wenn wir unseren Bauern diese Dienstleistung bezahlen, dann kann er biologisch dynamisch anbauen. Für einen konventionellen Preis verkaufen, hat immer noch ein besseres Einkommen.
Nun ist ja einer Ihrer Partner Peopleware Organic. Nicole Pelicke, Sie sind von Peopleware Organic, haben als Unternehmen Ende letzten Jahres den Nachhaltigkeitspreis Produkte gewonnen, weil Sie eben zu den Vorreitern in Sachen Wertschöpfungskette gehören. Was machen Sie und Sekem denn anders als andere?
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz in der textilen Kette, der auf eine maximal mögliche Langlebigkeit unserer Produkte ausgerichtet ist und maximal ressourcenschonend. Das beginnt mit der Wertschätzung für unseren wichtigsten Rohstoff, der Biobaumwolle, und geht dann eben weiter über eine transparente Herstellungskette, denn bis so ein textiles Produkt im Regal, im Handel ist, hat es sehr, sehr viele Stationen hinter sich gebracht. Und diesen Weg gehen wir mit einem sehr, sehr streng und sorgfältig ausgewählten Kreis an Herstellerpartnern, und zu denen gehört Sekem von Anfang an. Der Herr Abuleisch hat es gesagt, man entwickelt sich gemeinsam. Langfristige Planungen ermöglichen Arbeitsverträge, die nicht wie in der Textilbranche durchaus auch mal üblich eben nur temporär ausgestellt werden, weil die Modebranche eben auch nur temporär saisonale Produktionen in den Herstellerländern platziert.
Frau Pelika, aus welchem Grund lassen Sie die Baumwolle auch bei Sekem verarbeiten und nicht einfach nur ernten?
Wir verfolgen den Ansatz, dass der Rohstoff im Anbauland verarbeitet wird, und zwar bis zum fertigen Produkt. Zum einen im Sinne des geringstmöglichen CO2-Abdrucks im gesamten Herstellprozess. Und dann ist es uns auch ein Anliegen, dass die Wertschöpfungskette im Land bleibt, um auch dort vor Ort den Menschen die Teilhabe zu ermöglichen.
Herr Abulaj, was muss denn passieren, damit diese schöne Welt, die Sie hier beide gerade skizziert haben, tatsächlich nicht nur eine Ausnahme bleibt?
Ich denke, was es braucht, sind neue, ständig neue innovative Ideen. Und da ist die eine, was wir gerade mit der Baumwolle und anderen Produkten in Ägypten machen, dass man über Ökosystemdienstleistungen, Zahlungen diesen Unterschied im Rohstoffpreis nivelliert. Das bräuchte natürlich Unternehmer, die dieser Sache sich verschreiben und eben nicht nur den ganzen Profit sich in die eigene Tasche wirtschaften wollen. Aber es bräuchte auch natürlich die Politiker international und national, die das, weil sie verstehen, was wahre Kosten sind und was wirklich die Ökosystemdienstleistungen solcher Bauern sind, dass man das eben auch honoriert und dass man diese Illusion der falschen Preise in den Supermärkten irgendwann mal angeht. Und es ist mir klar, dass das nicht einfach ist für Politiker, weil wenn die Preise der konventionellen Produkte teurer werden, dann ist das kein guter Grund, wiedergewählt zu werden. Aber es entspricht eben der Realität und die Welt wird sich nicht mehr viel länger leisten können, dass wir uns da mit falschen Preisen der Wahrheit verschließen und der Umweltschaden und den zukünftigen Generationsschaden und so weiter. Zum Ende braucht es uns alle.
Frau Pelicke, jetzt hat wahrscheinlich Herr Abulaj nicht mehr sehr viel für Sie übergelassen.
Das kann man so sehen, kann ich auf jeden Fall mich zu 100% plus an jedes einzelne Wort anschließen. Es braucht uns alle und es braucht die Politik in ihrer Richtlinienkompetenz. Das wäre wünschenswert, wenn da einfach auch mal Taten folgen. Und es ist ohne Alternative, dass es hier zu einer Änderung im Kaufverhalten kommt, dass mehr Unternehmer, die für unsere Welt, auf der wir alle leben, die richtige Entscheidung treffen.
Das waren Nicole Pelicke von Peopleware Organic und Helmi Abulaj von Sekem. Sie sind beide Partner, übernehmen Verantwortung für Menschen und Umwelt und werden auch nicht müde, das anderen immer wieder zu erzählen. In diesem Monat sind es nun 3 Jahre, die der Ukraine-Krieg andauert. Er verursacht nicht nur Leid für die Menschen im Land, sondern zerstört auch deren Umwelt. Am Kompetenzzentrum für internationale Ukraine-Studien der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder haben Wissenschaftler deshalb versucht, den Schaden zu berechnen. Das erschütternde Ergebnis: rund 72 Milliarden Euro. Thorsten Mandalka mit den Einzelheiten.
Wälder, die nur noch aus Baumskeletten bestehen, verwesende Tierkadaver in Naturschutzgebieten, das Schwarze Meer, auf dem sich dunkle Ölteppiche ausbreiten. Auch das sind Bilder aus dem Ukraine-Krieg. Sie gehören zu dem, was Susan Worschesch vom Kompetenznetzwerk Ukraine an der Frankfurter Universität Viadrina einen Ökozid nennt, einen Mord an der Natur. Ihre Bilanz?
Wir haben beispielsweise verbrannte Wälder im Umfang von knapp 25.000 Hektar verbrannter Wald. Das ist unendlich viel. Es sind weitere 670.000 Hektar Wald vermint. Es ist eine landwirtschaftliche Fläche von knapp 500.000 Hektar vermint. Das sind unglaubliche Dimensionen und das ist wirklich eine Umweltkatastrophe, wirklich vom gigantischen Ausmaß.
Ein Vergleich macht das deutlich. Die in der Ukraine vermiente Fläche entspricht etwa der gesamten Waldfläche des Landes Brandenburg. Tetjana Gedaschuk war als ukrainische Gastwissenschaftlerin an der Viadrina. Sie ist Umweltphilosophin an der Akademie der Wissenschaften in Kiew. Und sie erlebt die Auswirkungen der Umweltzerstörungen jeden Tag.
Environment and nature are silent victims of this war.
Die Natur ist ein stilles Opfer dieses Krieges, sagt sie und denkt dabei zum Beispiel an die steigende Luftverschmutzung im ganzen Land, die auch entsteht, weil die Menschen inzwischen viel zu oft Dieselgeneratoren nutzen müssen. Denn die russischen Luftangriffe richten sich ganz gezielt gegen die Energieinfrastruktur. Kaum wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit auch das zunehmende Sterben von Walen und Delfinen im Schwarzen Meer, verursacht durch militärisches Sonar oder etwa der aktuellen Ölkatastrophe in der Meeresstraße von Kertsch, wo zwei Tanker kollidierten. Das kann in Putins Schattenflotte immer wieder passieren, sagt Susan Worschech.
Eine Ölkatastrophe vor Finnland, vor Estland, vor Schweden wäre genauso katastrophal, wie sie es jetzt auch vor der Krim ist. Die schlimmste anzunehmende Katastrophe ist natürlich, dass auch das Atomkraftwerk Saporizhia irgendwie einen Unfall haben könnte, dass wir also eine Nuklearkatastrophe von ungeahnten Ausmaßen haben, gegen die Tschernobyl wahrscheinlich wirklich klein aussieht.
Einen ökologischen Schaden von 72 Milliarden Euro hat der Krieg schon jetzt angerichtet, berichten die Wissenschaftler. Sie berufen sich dabei auf Zahlen der ukrainischen Umweltbehörde. Die Milliardenbeträge für die Wiederherstellung der Lebensgrundlagen müssen nach dem Krieg wieder aufgebracht werden.
Und jetzt habe ich noch ein Thema, das hoffnungsvoll macht, nämlich ein neues Wahlpflichtfach. Mit und für Tiere, so heißt es. Das wird zwar nicht in Deutschland unterrichtet, aber in Rumänien in einem Landkreis nahe der Hauptstadt Bukarest. Das Wohl der Tiere steht im Mittelpunkt. Und eine Testphase hat bereits gezeigt, dass der Unterricht den Kindern gut gefällt und zu besserem sozialen Verhalten führt. Unsere Korrespondentin Silke Hane durfte im Unterricht dabei sein.
An der Volksschule in Gilava fragt Lehrerin Michaela Dumitrescu die Hausaufgaben ab. Was brauchen Haustiere? Kommt schon, jeder sagt etwas. Futter, Kuscheln, Freiheit, ein Zuhause, antworten die Kinder. Sie haben den Tierwohlunterricht als Wahlfach belegt. Was sie alles lernen, erzählt der 11-jährige David. Sich um Tiere zu kümmern, so wie man sich um sich selbst oder andere Menschen kümmert, denn sie haben die gleiche Seele. Man muss sie gut füttern und darf ihnen keinen Unsinn geben, denn sie sind wie die Menschen. Sein Klassenkamerad Luca hatte zwar schon mal einen Hund, trotzdem hat er im Unterricht noch etwas Neues gelernt. In welchem Alter man die Tiere impfen soll, in welchem Alter man sie operiert, damit sie keine Jungen bekommen. In Rumänien ein wichtiges Wissen, denn es gibt viele Straßenhunde. Gerade auf dem Land führen Tiere außerdem oft ein hartes Leben. Pferde und Ochsen werden in der Landwirtschaft eingesetzt. Hofhunde verbringen ihr Leben draußen an der Kette oder Streunern herum. Die Folge? Viele Straßentiere werden verletzt oder verstümmelt. Heute sind der Kater Willi und die ehemalige Straßenhündin Haley im Unterricht zu Besuch, um die Kinder zu sensibilisieren. Respekt und Mitleid für Tiere zu entwickeln, ist ein wichtiges Ziel des Unterrichts. Die Besitzerin der Hündin Haley ist Anna-Maria Constantinescu vom Kreisamt Ilfov. Die Behörde hat den Unterricht als Wahlfach ins Leben gerufen.
Die Kinder lernen in unserem Unterricht, was Tiere brauchen, wie wir sie artgerecht pflegen, wie wichtig Empathie und Respekt gegenüber allen Lebewesen sind. Und dadurch, denken wir, werden sie automatisch bessere Menschen.
Das Schulfach soll also nicht nur den Umgang mit Tieren verbessern. Auch in Rumänien ist Mobbing an Schulen keine Seltenheit. Der Tierwohlunterricht soll die Kinder empathischer machen. Laut den Rückmeldungen der Eltern ans Kreisamt macht der Unterricht ihre Kinder einfühlsamer und verantwortungsbewusster. Und auch die Kinder merken das an sich selbst, sagt Aileen.
Man versteht, dass Tiere so sind wie die Menschen. Und wie man sie behandelt, sollte man auch die Menschen behandeln.
Zum Beispiel den Hund, genauso wie einen Freund oder den Cousin. Bisher gibt es den Tierwohlunterricht nur im Landkreis Ilfov. Das Ziel der Initiatoren ist es aber, ihn in ganz Rumänien an die Schulen zu bringen.
Tolle Idee. Wahlpflichtfächer, um unsere Kinder über bestimmte Themen zu informieren und sie zu sensibilisieren. Die wären auch hierzulande und in anderen Bereichen durchaus interessant, finde ich. Zum Beispiel bei der eingangs angesprochenen Kleidung oder Essen oder dem Artenschutz der Umwelt. Und da kann doch unser Umweltmagazin Global hier eine gute Anregung sein. Das war's schon wieder für heute. Ich bin Sabine Schütze. Schön, dass Sie dabei waren.